Hallo und herzlich willkommen bei Ebbe im Kopf, deinem Mehr als Demenz Podcast. Lasst uns miteinander alle Themen rund um die Demenz mehr in den Mittelpunkt bringen, gemeinsam verantwortungsvoll, aber auch voller Freude. Denn Demenz ist auch Leben, Demenz ist auch Liebe. Heute zum Start unserer Sonderreihe Medizin, Forschung und Soziales spreche ich mit Dr. Michael Laurent. Mit 19 ist er gestartet, um Menschen zu helfen, um die Welt ein bisschen besser zu machen. Heute ist Dr. Laurent Vorstand der Alzheimer Forschungsinitiative, kurz AFI. Er wird uns mit auf eine Reise nehmen und Tipps geben, er wird uns informieren und in regelmäßigen Abständen zu Themen aus Medizinforschung und dem sozialen Umfeld mit uns sprechen. Warum ältere Menschen beim Autofahren ab und an die Pedalen verwechseln, was das mit Babyboomern zu tun hat und wie der Cholesterinspiegel Demenz beeinflusst, dazu wird er uns heute mehr erzählen. Dr. Laurent, einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu unserem Podcast Ebbe im Kopf.
Guten Morgen.
Sie sind Vater, Neurologe, Vorstand und Unternehmer, Entdecker und setzen sich für Menschen mit Handicap ein. Ist das richtig und finden Sie sich hier wieder?
Ja, vielen Dank. Das ist eine ganz nette Beschreibung. Handicap hört sich allerdings für mich ein bisschen zu sehr nach Behinderung an. Mhm. Ich habe den Beruf damals gewählt mit 19, weil ich kranken Menschen helfen wollte. So ist man halt mit 19, entweder rot oder tot. Und das gesamte System natürlich menschlicher gestalten wollte. Und bin sehr froh, dass ich einige Jahrzehnte später immer noch in diesem Bereich auch tatsächlich tätig bin.
Wunderbar. Erzählen Sie doch mal noch tiefer. Wer sind Sie? Was machen Sie? Und warum sind Sie genau richtig in unserem Demenz-Podcast? Und was bedeutet eigentlich AFI?
Ja, also ich bin Facharzt für Neurologie und Psychiatrie und nach meiner Facharztausbildung 1989 in die praktische Versorgung, sprich in die Niederlassung gegangen. Dort habe ich dann ab 1991 hier in Düsseldorf als erster hier in Deutschland eine Spezialpraxis für Bewegungsstörungen, insbesondere Parkinson-Erkrankungen, systematisch aufgebaut. Mhm. Daneben war ich dann hier auch Berater der Drogenberatung Düsseldorf und habe als einziger Nervenarzt Heroinerkrankte mit Ersatzstoffen substituiert, vielleicht und besser unter dem Namen Methadonprogramm bekannt. Das war insofern ein bisschen meinem Berufswunsch folgend, weil ich da auch eine psychosoziale Betreuung in Form einer Sozialarbeiterin in der Praxis hatte. Und das ging über 10, 12 Jahre und war eine sehr interessante Tätigkeit. Anfang der 2000er Jahre dann wurde ich von der Geschäftsführung der AFI oder wie wir sagen AFI, ich komme später noch drauf, was das bedeutet, die ihr Büro bei uns in der Praxisnähe hatten, angesprochen, weil sie hätte das auf dem Schild gesehen und ob wir vielleicht zusammenarbeiten könnten. Nun ja, der Rest ist Geschichte. Ich bin seit 17 Jahren jetzt Vorstandsvorsitzender der AFI. Und das bedeutet Alzheimer Forschung Initiative. Wir sind der größte private Sponsor der Grundlagenforschung im Bereich der Demenzen und haben immerhin seit 1995 13 Millionen Euro an Forschungsstipendien ausgegeben.
Wow.
Diese Gelder werden gesammelt von ganz normalen Menschen, also von einem Euro bis, sag ich mal, 1000 Euro kann man an uns spenden. Sind eine gemeinnützige Organisation und die gesamten Gelder kommen nicht natürlich eins zu eins, das muss ja ein Verwaltungsapparat bezahlt werden, werden also der Forschung zur Verfügung gestellt und der Information über Demenzen. Da haben wir dann zum Beispiel über Demenzen in den letzten Jahren insgesamt fast 1 Million kostenlose Broschüren verteilt und in letzten Jahren dann auch noch auf sämtlichen Kanälen der modernen Medien, Facebook, Instagram, Twitter etc. Ganz viele Anfragen, die wir gerne auch beantworten. Und der Name, deswegen, das möchte ich jetzt nochmal erklären, heißt Alzheimer Forschung Initiative. Und das ist damals 1995 von einer amerikanischen Organisation hier in Deutschland gegründet worden. Aber mittlerweile hat sich die Tochter emanzipiert und wir sind vollkommen eigenständig, haben noch lockere freundschaftliche Verbindungen in die Mutter, zur Mutterorganisation in die USA, aber auch hier in Deutschland oder beziehungsweise in Europa Verbindungen nach Holland und nach Frankreich zu ähnlichen Organisationen, und dass wir also auch grenzüberschreitende wissenschaftliche Projekte mit unseren Geldern fördern können. Ja, das ist so mal in Kürze das, was ich gemacht habe und was ich mache. Ich bin da immer sehr froh drüber. Ich komme auch gerade von einer Veranstaltung in München, dass wir solche Veranstaltungen jetzt wieder nach der Pandemie in Anwesenheit organisieren können. Die sind extrem beliebt. Also gestern in München waren bestimmt 200, 300 Leute da, indem wir lokale Fachleute engagieren, die Vorträge über Demenz halten und vor allen Dingen danach in einen sehr konstruktiven Dialog kommen. Und da geht es nicht so sehr nur um das Geld sammeln, sondern auch um Informationen verbreiten. Und das ist eben eine sehr, finde ich, nach wie vor wichtige Aufgabe.
Dankeschön. Ich würde aber gerade noch mal den Ball aufnehmen des Geldsammelns.
Ja.
Wir verweisen nachher in unseren Shownotes natürlich drauf auf Ihre Institution. Und ich möchte auch gerade noch mal aktiv darauf hinweisen, dass das eine ganz, ganz wunderbare Geschichte ist. Und wie Sie sagten, von 1 Euro bis zu mehr. Und wir helfen oder Sie helfen wirklich damit. Deswegen, wenn ihr euch diesen Podcast anhört, schaut euch doch mal AFI an. Dr. Laurent, hat sich der Umgang mit der Alzheimer-Krankheit in den letzten Jahren geändert? Sind die Leute hellhöriger geworden und nehmen Sie das Ganze mehr wahr? Wie ist da Ihre Erfahrung?
Ja, also ich denke mal, durch die reine zahlenmäßige Zunahme der Patientenzahlen rückt die Krankheit auch gesellschaftlich immer mehr in den Fokus. Die sogenannten Babyboomer werden jetzt allmählich in das Risikoalter eintreten. Zur Erinnerung, Babyboomer sind diejenigen, die zwischen 1950 und 1965 geborenen. Das sind die meisten Menschen auf diesem Planeten. Mhm. Und daher erklärt sich auch die hohe Anzahl an Neuerkrankungen. Die Alzheimer-Krankheit ist jetzt nicht mehr geworden als Krankheit, sondern es sind einfach nur mehr Menschen in einem Risikoalter angekommen. Und deswegen taucht die Erkrankung auch häufiger im gesellschaftlichen Diskurs aus. Patienten, die mehr im Mittelpunkt der Gesellschaft stehen und damit erkranken, outen sich auch mehr. Das war damals Rudi Assauer zum Beispiel, Sie erinnern sich,
ja.
Der Manager von Schalke. Jetzt gerade ganz aktuell der ehemalige Leichtgewichtsboxer René Weller, der sich jetzt auch geoutet hat, dass er schon seit Jahren an der Krankheit leidet und fatal es für die Familie ist.
Kurze Zwischenfrage, Dr. Laurent. Wenn Sie sagen geoutet, für mich hat geoutet immer was, also eigentlich Menschen, die sich outen, haben was ganz Natürliches.
Ja, da gebe ich Ihnen vollkommen recht.
Und wir besetzen, und wenn Sie jetzt sagen, die haben sich geoutet, schwingt da was Negatives immer noch mit in unserer Gesellschaft?
Ja, wir sind ja eine Leistungsgesellschaft. Wir müssen ja funktionieren, und am besten müssen wir funktionieren in optimaler und optimierter Art und Weise. Mhm. Das heißt, jedes bisschen, was diese Optimierung und diese Leistungskraft mindert, wird als negativ wahrgenommen. Und ich kann mir schwer eine andere Krankheit vorstellen, die einen Menschen dermaßen aus dem Leben kickt und aus der Leistungsfähigkeit herauskickt, wie das bei Demenz der Fall ist. Die Menschen können sich ja bewegen, und in den Anfangsstadien sieht ihnen niemand etwas an. Aber hinter dieser Potjomkinschen Fassade ist schon längst nicht mehr das Leistungsbild oder beziehungsweise der Mensch, der es vorher mal gewesen ist. Und das ist ein ziemlich großes Thema. Ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern, der erste Mensch, der sich eigentlich wirklich geoutet hat in einer sehr für ihn typischen, aber für uns alle sonst dramatischen Weise, war der ehemalige amerikanische Präsident Ronald Reagan, der sich Anfang der 90er Jahre in einem persönlichen, handgeschriebenen Brief an das amerikanische Volk verabschiedet hat. Er wäre einer von Millionen Menschen, die unter der Alzheimer-Krankheit leiden. Und in einem sehr bewegenden Statement, man mag von ihm sonst halten, politisch was man will, aber das hat Größe gehabt, hat er sich also verabschiedet. Und damals, das ist jetzt immerhin fast 30 Jahre her, war es so, dass die Krankheit ganz allmählich mehr in den Fokus gekommen ist. Deswegen outen, ja, es ist was Negatives mit dabei, aber das Outen nimmt auch dem Negativen ein bisschen den Schrecken. Und je mehr Menschen, die im Fokus einer Gesellschaft stehen, sich dazu bekennen und sagen, hier, wir sind genauso wie ihr, wir sind genauso davon betroffen, auch unsere Familien, umso mehr können Ängste auch abgebaut werden und Menschen kommen eventuell früher zum Arzt und lassen mal ihre Angehörigen untersuchen, ob vielleicht so etwas wie eine Demenz vorliegen könnte.
Also geht es auch darum, letztendlich Alzheimer, Demenz und darauf kommen wir gleich auf die Frage oder Demenzen zu entdiskriminieren und tatsächlich in der Gesellschaft ankommen zu lassen. Weil, genau, das muss man ja mal sagen, Demenz ist auch Leben und Demenz ist auch noch Lieben. Ja. Das ist in der Mitte der Gesellschaft und da sollten wir tatsächlich schauen, nicht zu diskriminieren. Wie ist eigentlich das genaue Wording? Ich weiß, ich bin auf so dünnem Eis unterwegs. Heißt es Alzheimer? Heißt es Demenz? Ist das Wording Alzheimer-Demenz, Alzheimer-Krankheit oder ist es alles das Gleiche?
Ja, das kenne ich. Ganz grundsätzlich können Sie sich das so vorstellen. Der Begriff Demenz entspricht einem Begriff, den wir alle kennen, Auto. Alzheimer entspricht der Automarke. Also da gibt es BMW, Audi, Mercedes, Toyota, VW, was nicht immer noch alles. Und bei der Demenz gibt es eben Alzheimer, atherosklerotische Demenz, Parkinson-Demenz, Lewy-Körperchen-Demenz und noch viele andere mehr. Die Symptomatik einer Demenz, nämlich die Gedächtnisstörung, die ist allen diesen Formen gleich. Das ist ein gemeinsames und verbindendes Kriterium. Aber ob man es Alzheimer, Alzheimer-Demenz, Alzheimer-Krankheit mit Demenz oder sowas nennt, das ist also völlig wurscht. Und von diesen gesamten Demenzen her, wenn man sich die Gesamtanzahl anguckt, sind eben 60% die Alzheimer-Demenz.
Wenn wir sagen, Demenz ist das Auto, Demenz bedeutet ja sinngemäß ohne Geist. Ist es dann so einfach, alles unter Demenz zu deckeln und werden dadurch gegebenenfalls auch mal falsche Diagnosen ermöglicht und vielleicht auch sogar zusätzliche Ängste aufgebaut? Stichwort fehlende Information oder vielleicht falsche Information?
Also der Begriff Demenz ist wissenschaftlich-medizinisch eindeutig definiert. Das ist eine chronische, langsam fortschreitende Erkrankung des Gehirnes mit Störung des Gedächtnisses, der Sprachverarbeitung und dem Abbau sogenannter kognitiver, also geistiger Funktionen. Das hat die Folge, dass die Leistungsfähigkeit im Alltagsleben deutlich eingeschränkt wird und damit erhebliche Belastungen für die Betroffenen und auch die Familien einhergehen. Leichte Einschränkungen der Gedächtnisfunktion heißen milde kognitive Störungen oder auf Neudeutsch mild cognitive impairment. Diese können auch im Rahmen anderer Krankheiten auftreten. Zum Beispiel bei Depressionen oder nach Unfällen mit einem Schädel-Hirn-Trauma und sind eher mal rückbildungsfähig. Aber die häufigste Fehldiagnose, wenn wir das mal so in Anführungsstrichen sagen würden, ist bei der Demenz die Depression.
Spannend.
Die betroffenen Menschen mit einer Depression haben kognitive Ausfälle, Gedächtnisausfälle, die denen einer echten Demenz teilweise absolut ähnlich sind. Der einzige Unterschied ist, wenn man mit diesen Menschen die sogenannten kognitiven Tests macht, also Gedächtnistests macht, dann fallen diese Tests völlig normal aus. Das sollte man jetzt meinen, dass das den Menschen eine große Erleichterung verschafft. Ja, zum Teil, aber das Wesen der Depression ist eben, sich nicht freuen zu können, egal über was. Auch nicht über das gute Ergebnis in einem Kognitionstest, dass man keine Demenz hat, weil die Depression eben den ganzen Menschen so dermaßen im Würgegriff hat, sodass also da auch kein Interesse besteht, sich mit Dingen zu beschäftigen, Konzentrationsstörungen auftreten und ach, was wollte ich denn jetzt nochmal? Also Dinge auch verlegt werden. Aber wie gesagt, Gott sei Dank eine behebbare Ursache einer, deswegen nennen wir das auch Pseudodemenz.
Wenn wir von der Pseudodemenz in die Demenz gehen, was gibt es denn eigentlich für Formen der, und jetzt sage ich nochmal, Alzheimer-Krankheit und wo liegen die Unterschiede? Vielleicht ganz kurz und knapp. Ich hatte für mich mal Parkinson-Demenz und vaskuläre Demenz aufgeschrieben und ich wusste gar nicht, ich bin bekennender Dr. House-Fan früher gewesen, ich wusste gar nicht, dass Parkinson eine Demenz ist und vielleicht geht es anderen Menschen auch so. Ja. Können Sie da so einen kleinen Überblick geben?
Also zunächst mal, wie war das noch mit Rudi Völler? Es kann nur einen Rudi Völler geben, ja. Es kann auch nur einen Alzheimer geben. Die Veränderungen im Gehirn sind bei der Alzheimer-Erkrankung ganz spezifisch und sind auch wirklich dieser Krankheit nur zuzuordnen. Was ich gerade gesagt habe, dass es eben bei anderen Krankheiten auch Demenzen gibt, das sind andere Formen von pathologischen Veränderungen. Die sind zwar, wenn man in die mikroskopischen Schnitte hineinguckt eines Gehirns nach dem Tod, sind ähnlich, aber sie sind nicht so spezifisch, wie das bei Alzheimer der Fall ist. Bei vielen Krankheiten, zum Beispiel Durchblutungsstörungen des Gehirnes, bei der es ähnlich wie beim Herzinfarkt zur Verstopfung von kleinen Blutgefäßchen im Kopf kommt, je nachdem, wo diese Verstopfungen auftreten, treten auch Gedächtnisstörungen auf. Hier ist dann das Charakteristische, was ich Ihnen ehrlich sagen muss, ich als Arzt noch schrecklicher finde. Diese Menschen haben Gedächtnisausfälle, teilweise für Stunden oder Tage. Dann sind sie auf einmal wieder völlig klar. Und leider Gottes können sie sich daran erinnern, dass sie einen Ausfall hatten.
Ah, okay.
Und das belastet diese Menschen ganz erheblich. Ja.
Mhm.
Und bei der Parkinson-Erkrankung ist es so, es gibt verschiedene Formen der Parkinson-Erkrankung. Diejenigen Formen, die nicht mit Zittern einhergehen, haben ein sehr hohes Risiko. Natürlich auch, weil die Menschen, die das haben, älter sind, dass sie dann eine Demenz entwickeln, die aber vom Verlauf her sich von der Alzheimer-Demenz dadurch alleine zum Beispiel schon unterscheidet, dass sie wesentlich länger dauert. Wenn Sie eine Gesamtdauer bei Parkinson, bei Alzheimer-Demenz von, sage ich jetzt mal, 10, 14 Jahren haben, dann ist es bei der Parkinson-Demenz 15, 20 Jahre, dass die Menschen mit diesen Ausfällen leben können. Und so gibt es denn auch bei verschiedenen anderen Krankheiten kognitive Defizite, die dann eben sicherlich die Lebensqualität bestimmen, die aber nicht so kontinuierlich, wie das bei der Alzheimer-Demenz der Fall ist, nach unten sich entwickeln.
Mhm. Im Bereich Alzheimer wird ja viel geforscht. Allerdings ist es aufgrund der Tatsache, dass es eine degenerative neurologische Krankheit ist und die Gruppe sehr heterogen, unheimlich schwierig, statistisch relevante Wirksamkeitsnachweise zu erbringen. Nicht nur Pharmaunternehmen, sondern auch viele nicht medikamentöse Therapien scheitern genau daran und werden nicht anerkannt und kommen somit letztendlich dem Patienten nicht zugute. Wie ließe sich denn dieses Dilemma aus Ihrer Sicht lösen und ist es überhaupt ein Dilemma?
Ja, also ich würde es nicht so sehr Dilemma nennen.
Mhm.
Wir wissen ja, welcher pathologische Mechanismus der Krankheit zugrunde liegt.
Ja.
Das Problem ist, dass diese krankhaften Veränderungen in den Nervenzellen viele Jahre, wahrscheinlich sogar bis 20 Jahre vor der Diagnose bereits bestehen im Gehirn.
Mhm.
Das Gehirn liegt sozusagen, so können Sie sich das vorstellen, an einem Zeitpunkt X, an einer Weiche falsch ab. Und diese Abweichung ist am Anfang minimal. Aber je länger der Mensch lebt, desto mehr wird klar, dass der Stoffwechsel sich in eine andere Richtung entwickelt. Und wir haben im Augenblick noch nicht die Möglichkeit, an dieser Weiche anzusetzen. Wir wissen, dass das irgendwann passiert und wir wissen auch, was da passiert. Aber wir können noch nicht sozusagen die Weiche wieder zurückstellen, dass das Gehirn in der richtigen Weise weiter sich entwickelt beziehungsweise weiter den Stoffwechsel voranbringt. Am Anfang ist es so, dass das Gehirn wie immer bei diesen Krankheiten versucht, sich selber zu reparieren.
Mhm.
Und da wäre ja schon mal ein großer Schritt, auch in der Therapie, wenn wir das erkennen würden, dass es da irgendwelche besonderen Reparaturenzyme oder Gene gibt, wenn die aktiviert werden, dass wir die dann unterstützen könnten. Dahin geht auch letztendlich die Forschung. Die Forschung geht auch dahin, eben so früh wie möglich bestimmte Biomarker zu entwickeln, um die Krankheit, die Diagnose so früh zu stellen und dann diese Bildung der Hauptkrankheitsprodukte dieses Amyloids zu verhindern. Wir wissen aus epidemiologischen Studien weltweit, dass es Menschen gibt, die einen genetisch sehr niedrigen Spiegel an diesem Amyloid haben. Mhm. Und wir wissen auch, dass diese Menschen nie an Alzheimer erkranken. Auf der anderen Seite wissen wir, dass es Menschen gibt, die genetisch bedingt einen sehr hohen Amyloid-Spiegel haben, von Kindesbeinen an. Und die haben ein Risiko, dass sie zu über 90% an Alzheimer erkranken. Diese Menschen kennen sie. Die haben sie auch schon gesehen, diese genetischen hohen Amyloid-Load haben. Das sind Menschen, die werden mit einem dritten Gen auf dem 21. Gen geboren. Das sind die Trisomie 21 Patienten. Und die haben eine sehr hohe Penetranz, dass sie eben Alzheimer sehr früh entwickeln. Das hat auch Alois Alzheimer schon Anfang des 20. Jahrhunderts entdeckt und hat also sehr viel mit Trisomie 21 Menschen geforscht und hat eben das festgestellt, dass die eben diesen hohen Amyloid-Spiegel haben. Das wird auch heute noch gemacht. Heute werden Trisomie 21 Patienten ja Gott sei Dank älter. Noch vor 30 Jahren sind die vielleicht 20 Jahre alt geworden und sind dann an ihren multiplen Fehlbildungen im Körper gestorben. Heute können wir das alles sehr gut behandeln und jetzt sehen wir eben 40, 50-jährige Trisomie-Patienten, die voll ausgeprägte Alzheimer-Erkrankung haben. Auch sehr traurig, aber das ist ist natürlich leider nicht zu verhindern. Mhm. Das heißt mit anderen Worten, würde ein genialer Forscher, ob es in der Pharmaindustrie oder an Google, ABC oder wo auch immer, gelingen, jetzt einen Stoff zu entwickeln, der genau an dieser Weiche ansetzt, dass also nicht so viel Amyloid gebildet wird, dann wäre das natürlich wunderbar und käme der Jugend heutzutage sehr gut zu Pass. Denn die es schon haben, da kommt man nicht wieder zurück. Es gibt keine Möglichkeit, den Stoffwechsel wieder zurückzudrehen, dass man wieder da hinkommt. Das ist so ähnlich wie mit dem Klimawandel. Wenn wir jetzt den Turnaround schaffen würden, dann geht es erstmal weiter und stoppt, ja, und dann geht's in die andere Richtung weiter. Oder meinetwegen auch das Bild eines Ozeandampfers. Wenn Sie den stoppen, der fährt erstmal eine ganze Zeit und kann erst dann wieder in die andere Richtung fahren oder zurückfahren. Das ist in gewisser Weise ein Dilemma, aber Sie verstehen jetzt vielleicht, also wir haben große Hoffnung, dass wir Alzheimer besiegen können, aber leider nicht mehr für jetzt hier, sage ich mal ganz persönlich, meine Generation. Die müssen noch mit diesem Risiko weiterleben.
Dankeschön. Wenn wir von Forschung reden und von möglichen Lösungen für folgende Generation, wird für die Alzheimer-Forschung im Verhältnis eigentlich genauso viel ausgegeben wie zum Beispiel für die Krebsforschung oder wie damals für die AIDS-Forschung? Oder ist es noch ein bisschen in den Kinderschuhen?
Ach nein, also es ist so, dass mittlerweile jetzt ich weiß jetzt nicht genau, wie viel Geld für Krebsforschung ausgegeben wird, aber ich kann sagen, dass im Bereich der sogenannten neurodegenerativen Erkrankungen die Forschungsetats in den letzten Jahren in einen hohen dreistelligen Millionenbetrag aufgestockt wurden. Ich glaube, dass die Regierungen oder sehr viele Regierungen dieser Welt erkannt haben, dass der Kampf gegen Alzheimer essentiell ist, weil Länder wie zum Beispiel China oder Indien oder Brasilien, die gigantische Bevölkerungen haben, sind davon ja genauso betroffen wie die Schweiz, sage ich jetzt mal, oder Österreich, ja, wo die Bevölkerung ja überschaubar ist. Und das führt zu erheblichen sozialmedizinischen Verwerfungen in den nächsten Jahren. Das werden wir leider Gottes merken. Und deswegen wird da schon sehr viel Geld hineingesteckt. Und Sie sehen es ja auch daran. Wie gesagt, der Mechanismus bei Alzheimer ist bekannt. Jetzt müssen wir halt nur noch was finden. Und es ist nicht so, dass da nichts passieren würde. Im Augenblick laufen einige Studien, die kurz vor der klinischen Anwendung sind. Und da setzen wir auch große Hoffnungen rein. Aber wie gesagt, nicht? Das Problem ist, wir können die Zeit nicht zurückdrehen. Und wir können das, was kaputt ist, nicht wieder neu machen.
Wenn wir über Dinge, die kaputt sind, sprechen und wenn Menschen über Demenz reden, haben Sie und ich vielleicht manche Themen gar nicht so griffbereit. Und das sind so alltägliche Dinge wie Demenzpatienten beim Arzt, Zahnarzt, Urologe. Demenz und Zurechnungsfähigkeit, Demenzpatienten und vielleicht sogar noch Sport. Mhm. Sind das Themen, die Ihnen auch über den Weg laufen, die Sie vielleicht sogar beschäftigen? Und wie können wir Menschen unterstützen, den Zahnarzt zum Beispiel? Mhm. Gibt es spezielle, die darauf vorbereitet sind oder wie kann ich mir das vorstellen?
Sehr gute Frage. Das ist mein täglich Brot in der Praxis. Ja, Sie glauben gar nicht, dass eines der Riesenthemen ist Demenz und Autofahren. Bei Männern. Das ist so ähnlich wie dem Cowboy das letzte Pferd wegzunehmen. Das ist ein ganz großes belastendes Thema auch für Familien, dass also der demenzerkrankte Vater, Großvater, Onkel, Mann einfach es nicht sein lassen kann. Und ich möchte jetzt keine Ängste schüren, wie viele Demenzkranke auf den Straßen unterwegs sind. Aber ab und zu lesen Sie ja mal, dass irgendwie ein Auto mit einem älteren Herrn irgendwo in einen Supermarkt hineinfährt, weil er die Pedale verwechselt hat. Bin mir ziemlich sicher, wenn man hier einen kognitiven Test machen würde, dass der ziemlich katastrophal ausfallen würde. Das liegt in der Natur der Sache. Bei einer Demenz ist es ja nicht nur so, wie ich eben gerade sagte, dass die Sprache beeinträchtigt ist, sondern eine sogenannte Dyspraxie auftritt. Das ist eine Unfähigkeit, übliche Alltagshandlungen noch genauso vorzunehmen. Sie wissen ganz genau, wie Sie das machen müssen, den rechten Fuß hochheben, vom Gas weg und auf die Bremse drauf. Bei Demenzpatienten, die wissen das nicht mehr, wie sie das machen sollen. Und auch die anderen Sachen, die Sie gesagt haben, sind Alltag bei uns in der nervenärztlichen Praxis. Was passiert mit Urlaub? Ja? Das Krankenhaus ist ein ganz großes Problem. Was passiert, wenn diese Menschen, sei es durch einen Unfall, fallen hin, brechen sich einen Arm oder aus anderen Gründen ins Krankenhaus müssen? Das Risiko, dass sie im Krankenhaus ein Delirium entwickeln, also einen schweren Unruhezustand mit Desorientiertheit, Angst und Halluzinationen, ist erheblich erhöht gegenüber normalen. Dann gibt es haftungsrechtliche Fragen. Es gibt die Frage der Geschäftsfähigkeit. Ja, dann die demente alte Dame, die sich bedroht fühlt und eine Sicherheitsanlage für 200.000 Euro bestellt, um ihr kleines Häuschen abzusichern und die Kinder erst im Nachhinein davon erfahren und von dem Vertrag zurücktreten können. Das sind alles so Sachen, damit muss man sich in der Realität der Praxis auseinandersetzen. Und deswegen empfehle ich auch, so bald als möglich, auch schon im gesunden Bereich, eine notarielle Vorsorgevollmacht zu machen, die in diesen Momenten dann greift, wenn die Zurechnungsfähigkeit, die Geschäftsfähigkeit, das Bewusstsein eingeschränkt sind. Dann erspart man sich viele Rechtsanwaltskosten und Gerichtstermine. Und ich finde, man muss sich einfach in unserer Gesellschaft mit diesem Thema beschäftigen. Das ist nicht mehr das Tabu wie vor 20 Jahren. Und es gibt auch sehr, sehr viele niedrigschwellige Angebote für Betroffene und Angehörige. Nicht nur Selbsthilfegruppen, sondern auch diese lokalen Treffs der Sozialhilfeträger. Und man muss eben sehen, eigentlich gehört es auch dazu, dass Angehörige und Pflegekräfte kontinuierlich auch geschult und weitergebildet werden, damit es nicht zu Katastrophen kommt. Aber erzählen Sie das mal den überregionalen Heimbetreibern, die sowieso unter Personalmangel zu leiden haben. Das ist sehr schwierig. Aber vielleicht helfen ja solche Podcasts dabei. Das finde ich eine sehr gute Idee, weil so ein Podcast kann man sich auf dem Weg zur Arbeit oder nach Hause mal eben anhören und kann sich darüber informieren, was es denn da so für Möglichkeiten gibt.
Ich möchte Sie gern einladen, über ein neues Format zu sprechen und da vielleicht auf diese Themen, was Sie gerade gesagt haben, eingehen. Demenz und Autofahren, Demenz Zahnarzt, Demenz Sport, Krankenhäuser. Ich glaube, da ist ganz, ganz viel Bedarf, darüber zu sprechen.
Vielleicht ganz kurz nur eben, ich habe gerade vorige Woche ein Interview mit einer Journalistin geführt, die für eine zahnmedizinische Zeitschrift schreibt. Und ich wusste es bis dahin auch nicht. Es gibt aufsuchende Zahnheilkunde. Das sind Zahnärzte, die gehen in Heime. Und für die war es ein ganz wichtiges Thema. Wie gehe ich denn mit dementen Bewohnern in Altenheimen um, wenn ich denen sage, machen Sie bitte mal den Mund auf oder halten Sie die Zunge fest und dergleichen. Das war sehr, sehr interessant. Und die waren auch ganz überrascht, was man da alles bedenken soll und beziehungsweise was es da alles für Symptome gibt.
Ich würde Sie jetzt gerne zu einem Quick-Check-In einladen. Sprich, ich würde Ihnen gerne einige Wörter rüberrollen und möchte Sie bitten, ganz schnell drauf zu reagieren und mir zu sagen, was Ihnen dazu einfällt. Sterbebegleitung.
gibt es leider immer noch zu wenig und es landen viel zu wenige Patienten in der Endphase ihrer Erkrankung in Hospizen. Auch die Mitarbeiter kennen sich mit Demenzen und neurologischen Krankheiten noch nicht so wirklich gut aus. Aber es wäre wünschenswert.
Forschung.
Forschung läuft. Es läuft sehr gut. Wir wissen sehr viel über die Grundlagen der Erkrankung. Neue Medikamente sind in Arbeit und ich bin da sehr zuversichtlich, dass da etwas gefunden wird.
Altern in Würde.
Gerne, ja, aber in unserer auf Jugend fixierten Welt im Augenblick etwas schwierig. Da muss noch ein bisschen Entdiskriminierung erfolgen.
Diskriminierung und Grundgesetz.
Da sehe ich jetzt wenig Konfliktpotenzial. Ich glaube, wir brauchen, ähnlich wie in England, ein Einsamkeitsministerium, das unter diesem Deckmantel mehr für alte, alleinlebende, demente, unglückliche Menschen getan wird.
Dr. House.
Ja, der Liebling einer Generation. Ich habe in Anorka auch geguckt, meine Kinder schauen es. Ich weiß nicht, ob er mit Demenz zu tun hat. Bei ihm sind ja eigentlich eher so Körperkrankheiten im Vordergrund. Wäre gut, wenn es da nochmal eine wieder auflebende Serie gäbe, die mal mit den Alterskrankheiten zu tun hat.
Liebe.
Ah ja, Zuwendung, also Liebe als Zuwendung hat einen massiven Stellenwert im Umgang mit Demenzen. Die körperliche Liebe ist so, dass das Interesse im Laufe der Erkrankung abnimmt. Die Geschichten, die man immer wieder hört, dass alte Männer in Altenheimen nach den jungen Mädels grapschen, ja, das kann manchmal vorkommen, sicherlich. Aber das sind Einzelfälle und wenn überhaupt nur im Anfang solcher Erkrankungen mit fortschreitendem Verlauf ist da nichts mehr.
Familie.
Es gibt den Erkrankten, die Erkrankte und die betroffene Familie. Familien sind bei Demenzerkrankungen, egal welcher Ursache, in massiver Weise betroffen. Und es gibt leider Gottes noch viel zu wenig Hilfen und Unterstützung. Das bisschen krankschreiben und nicht Urlaub nehmen müssen, ist einfach ein Tropfen auf den heißen Stein. Dann brauchen wir noch wesentlich mehr, weil es wird in den nächsten Jahren auch in den Ländern, aus denen jetzt unsere Hilfskräfte kommen, zu einer Zunahme der Demenzerkrankungen kommen. Das heißt, diese Menschen, Polen, wo auch immer sie herkommen, die werden in ihren eigenen Ländern gebraucht. Und wir Familien hier, Einkindfamilien, werden es da sehr schwierig haben.
Ebbe im Kopf.
Ja, habe ich gelesen. In der Natur ist es ja so, dass nach der Ebbe immer die Flut kommt. Das ist hier ja leider nicht so der Fall. Wir haben es hier leider Gottes eher mit einer Katastrophe zu tun, mit einem austrocknenden und allmählich versandenden Ozean.
Dankeschön. Ich habe noch ein paar Fragen, die ich gerne nochmal mit ihm besprechen möchte. Mhm. Prävention und Früherkennung ist da ein Thema. Was kann ich aktiv machen? Ich bin jetzt 50. Mein Großvater hatte Alzheimer und meine Mutter das Korsakow-Syndrom. Jetzt möchte ich keine Diagnose haben, aber sollte ich ab 50 mal irgendwo hingehen und mich checken lassen?
Das können Sie natürlich machen, aber Vorsicht. Was machen Sie dann, wenn irgendwas bei herauskommt? Also Korsakow ist ja nicht erblich. Alzheimer kommt darauf an, wann die Diagnose, in welchem Alter die Diagnose gestellt wurde. Ich wäre auch sehr vorsichtig, weil noch bis Ende der 90er Jahre alles, was dement war, Alzheimer genannt wurde. Und wie ich ja gerade schon sagte, es gibt ja auch andere Krankheiten, die zu Demenz führen können. Prävention, Früherkennung läuft seit 30 Jahren und hat einen erheblichen Effekt gezeigt. Wir haben bezogen auf die jeweilige Bevölkerungsgruppe einen Rückgang der Demenzerkrankungen zu sehen. Dass die insgesamt zunehmen, liegt an der Menge der Menschen, wie ich schon sagte, nicht Babyboomer. Aber ansonsten der sogenannte gesunde Lebensstil, schlank sein, Bewegung, mediterrane Kost, Risikofaktoren im Blick halten, wie Diabetes, hoher Blutdruck oder dieses in Anführungsstrichen Cholesterin, das LDL, können Sie sich merken, ganz einfach, lass das lieber. Ja, das ist der Teil von Cholesterin, der sich in den Gefäßen anlagert. Aber auch die, wie wir das nennen, die sogenannte kognitive Resilienz, also die Widerstandskraft aktivieren, den Geist beweglich halten, Sie kennen diese Stichworte wie lebenslanges Lernen, aber auch Spiele, Strategiespiele zu machen, sich mit Kindern beschäftigen, mit Tieren beschäftigen, ja, in die Natur gehen, Sport machen. Das sind alles Dinge, die man präventiv machen kann. Und die haben auch dazu geführt, dass zumindest die anderen Demenzen deutlich weniger oft auftreten. Mhm. Und die Alzheimer-Pathologie, die ist halt nun mal sehr spezifisch. Da ist es im Augenblick so, wir haben bei der AFI einen Preisträger, der hat einen Test entwickelt. Der ist sozusagen auf Knopfdruck, kann der produziert werden. Mhm. Machen wir aber nicht oder macht der Forscher nicht, weil es keine Möglichkeit der Behandlung gibt. Ah. Und das ist ein echtes Dilemma. Was machen Sie, wenn Sie mit 50 die Diagnose bekommen? Ja, also Sie haben zu viel Amyloid und das lagert sich schon in den Nervenzellen ab. Es gibt nichts, im Moment jedenfalls, was das Amyloid aus den Zellen herausschafft.
Stimmt, Sie haben recht, ja.
Und die bisherigen Medikamente, die das gemacht haben, die haben einen kleinen Effekt gezeigt. Sie haben das vielleicht mitbekommen, das war dieses Aducanumab von Biogen, was vor 2 Jahren ganz gehypt wurde und jetzt auch in Amerika unter der Auflage begleitender Studien probeweise zugelassen ist. Aber auch hier das Problem, wir können die Zeit nicht zurückdrehen. Also machen Sie das, was ich gerade gesagt habe. Freuen Sie sich Ihres Lebens, machen Sie Sport, essen Sie mediterran und halten Sie Ihren Kopf fit durch ganz viele Podcasts.
Das mache ich, dankeschön. Dr. Laurent, unterstützen Sie junge Unternehmen? Persönlich sind Sie Sparringpartner und können sich Unternehmen oder Menschen bei der AFI einbringen und auch Sie unterstützen?
Ja, das machen wir natürlich. Wir haben jetzt seit ein paar Jahren sogar eine extra Abteilung bei der AFI gegründet, die so Unternehmenskooperationen anregt. Und der Daniel May, der das bei uns macht, hat also schon sehr, sehr interessante Projekte angestoßen und die laufen auch schon. Also wenn da jemand Interesse hat, meistens ist es so, dass man aus der eigenen Betroffenheit herauskommt, ein Familienangehöriger hat mit der Demenz oder mit Alzheimer zu tun. Und da entstehen ganz spannende Dinge. Was der Effekt ist, ist, dass man mehr Informationen verbreitet. Und das ist eben auch so, der größte Feind der Angst ist halt die Information. Wenn ich weiß, dass es andere gibt, wenn ich weiß, was abläuft, wenn ich weiß, dass ich in Maßen, in einem bestimmten Umfang etwas Positives machen kann, dann wird die Angst klein bisschen weniger jedenfalls. Also her damit, mit jungen Unternehmen, und wir unterstützen gerne, beziehungsweise wir kooperieren da sehr gerne. Und Herr May freut sich.
Meine beiden letzten Fragen. Hausarzt oder Neurologe? Oder ist es ein Zusammenspiel der Kompetenzen, ohne einem Hausarzt jetzt mangelnde Kompetenz zu unterstellen? Erkennt er das oder sollte er wirklich immer auch sagen, hey, jetzt ziehe ich einen Neurologen oder eine Neurologin zu Rate? Oder ist das eh so?
Leider nicht. Mhm. Also natürlich, wie immer und überall auf der Welt gibt es gute und Desinteressierte. Es wird besser. Also vor 25 Jahren haben viele Hausärzte auf die Frage, was man denn gedächtnismäßig tun könnte, gesagt, ach kommen Sie, Sie sind 80, das gehört mit dazu. Das war zu der Zeit, als man gedacht hat, Alter wäre keine Krankheit. Ja. Auch ich habe dazugelernt, Alter ist die größte Krankheit, die wir haben. Und die Bekämpfung des Alters als Krankheit, das ist ein Paradigmenwandel, der sich ganz langsam durchsetzt erst, der findet natürlich erstmal in der Fachwelt statt, also in der Welt der Neurologie. Das dauert dann immer etwas, bis das auch in die Allgemeinmedizin hineinkommt. Aber zu Ihrer Frage, die natürlich sage ich als Neurologe, bei der Demenz hat der Neurologe den Hut auf, sowohl was die Diagnostik als auch was die Behandlung angeht. Aber es muss eine hausärztliche Kooperation da sein, weil es gibt ja auch andere Probleme. Es gibt hohen Blutdruck, es gibt Diabetes, es gibt irgendwelche anderen hausärztlichen, internistischen Probleme. Und so sollte denn eine Kooperation im Idealfall da sein und ist auch wünschenswert. Leider ist es in der Realität nicht immer vorhanden. Wenn das Zeitproblem immer aufgeführt wird, halte ich dem entgegen, wenn man kognitive Tests macht, ja, die dauern vielleicht 5 bis 10 Minuten. Und die muss der Arzt nicht selber machen, sondern die kann man delegieren an seine Mitarbeiterin.
Okay.
Und das ist so simpel und einfach. Und dann hat man schon mal wenigstens eine Richtung.
Mhm. Wen würden Sie sich denn mal bei uns in unserem Ebbe im Kopf Demenz Podcast wünschen? Gibt es da jemanden?
Also ich habe gerade jetzt gestern den Professor Haas in München kennengelernt. Das ist ein weltweit renommierter Demenzforscher, der über die seltene Fähigkeit verfügt, sich klar und verständlich und ohne viele Fremdworte auszudrücken. Er hat einen Vortrag gehalten vor diesem Publikum, was ja kein Fachpublikum war, und hat über die Grundlagen und über die Krankheitsmechanismen von Alzheimer gesprochen. Und ich habe es ihm auch hinterher gesagt, ich war völlig begeistert. Professor Christian Haas ist an der Universität in München und ich glaube, der wäre ein großer Gewinn.
Wunderbar, vielen, vielen Dank. Dem Herrn Professor Christian Haas werde ich sicherlich mal in den nächsten Tagen versuchen zu erreichen. Jetzt erstmal an dieser Stelle vielen Dank für Ihre Zeit, für Ihre wundervolle Art, unsere Fragen zu beantworten. Und ich glaube auch da, wenn Sie sagen, Herr Haas hat die Möglichkeit gehabt, einem normalen Publikum die Dinge von Alzheimer und Demenz nahezubringen. Ich glaube, Sie haben das auch ganz wunderbar gemacht.
Vielen Dank.
Vielen, vielen lieben Dank.
Ich danke mir auch und ich bin sehr, sehr stolz, dass Sie mich eingeladen haben. Ich finde, solche Formate sind extrem wichtig, um eben, wie gesagt, die Angst zu nehmen durch ein immer größeres Maß an Informationen.
Dankeschön.
Alles Gute.
Wenn ihr zu der heutigen Folge noch Fragen habt oder einmal eure Meinung loswerden möchtet, schreibt uns gerne einen Kommentar. Wir freuen uns auch über Kontaktaufnahme, wenn ihr Menschen kennt, die ihr sehr gerne einmal in unserem Podcast hören möchtet. Schaut auch in unsere Shownotes, da erklären wir wieder einige Begriffe aus der heutigen Folge. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal hier bei Ebbe im Kopf, deinem Mehr als Demenz Podcast. Let's talk about Demenz.